Willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast, wenn du dich für Themen rund um Ernährung, Training und ganzheitliche Gesundheit interessierst. Hier dreht sich alles darum, wie du sowohl körperlich als auch mental fit bleiben kannst. Mir ist besonders wichtig, dir zu zeigen, dass Gesundheit mehr ist als nur die Summe einzelner Teile. Es geht darum, alle Aspekte deines Wohlbefindens in Einklang zu bringen. Diese ganzheitliche Perspektive findest du nicht nur hier in meinem Podcast, sondern auch auf meinem Instagram-Kanal fit_laura, in meiner App, dem Circle of Balance und all meinen weiteren Inhalten. Schön, dass du da bist. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, zu einem neuen Mythen Monday. In meinem Format Mythen Monday kläre ich regelmäßig über Ernährungs-, Fitness- und Gesundheitsmythen auf, die viele beschäftigen. Und heute gibt es zwei Themen, die wirklich sehr häufig thematisiert werden und wo sich, glaube ich, die Mythen hartnäckig halten. Aber bevor wir loslegen, möchte ich ein Danke aussprechen an den heutigen Partner dieser Podcast-Episode. Diese wird nämlich heute unterstützt durch Snacks. Ob einzeln oder als Ergänzung zum Tampon oder zur Tasse, abhängig davon, wie stark natürlich auch deine Tage sind und wie du dich am wohlsten fühlst, ist für mich Periodenunterwäsche ein absoluter Gamechanger. Und ich muss immer dazu sagen, ich war anfangs so skeptisch. Ich habe wirklich gedacht, das ist definitiv nichts für mich, habe es dann aber trotzdem mal ausprobiert und bin sehr, sehr dankbar darüber, dass ich es damals ausprobiert habe, weil seitdem will ich nicht mehr ohne. Es ist so praktisch, es ist bequem, umweltfreundlich, preisgünstiger und ich fühle mich wirklich sicher und wohl damit. Und das habe ich anfangs stark bezweifelt und mich dann zum Glück aber selbst überzeugt. Und das war eben für mich so auch das Wichtigste, dass ich mich damit sicher fühle und dass ich mich damit auch wohlfühle, als ich das damals getestet habe. Und wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal so sage und dass ich das dann mal weiterempfehle. Aber da ich wirklich so happy bin mit Periodenunterwäsche, möchte ich sie euch heute empfehlen. Ich liebe Snugs, denn die Periodenunterwäsche von Snugs wird ethisch hergestellt, ist eine nachhaltige Marke aus Europa. Das Design der Höschen ist super schön. Es gibt auch ganz viele unterschiedliche Modelle für unterschiedliche Situationen im Alltag und auch unterschiedliche Stärken, also je nachdem, ob ihr eben einen starken Tag eurer Tage habt oder generell, wie eure Tage eben sind. Sie sind sehr bequem, dünn und leicht wie eine normale Unterwäsche und auch im Training trage ich sie. Also ihr fühlt euch damit wirklich auch frei und flexibel. Und wie gesagt, es gibt eben unterschiedliche Modelle und für jeden Anlass ist was dabei. Außerdem hat Snugs einen sicheren und effektiven antibakteriellen Schutz, der Bakterienwachstum und schlechten Geruch verhindert. Und außerdem, großer Vorteil für euch, um euch selbst zu überzeugen, es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Die Pflege, weil die Frage auch ganz häufig kommt, ist ganz einfach. Nach dem Tragen einmal mit kaltem Wasser ausspülen und dann könnt ihr sie ganz normal bis zu 60 Grad waschen mit eurer restlichen Wäsche, trocknen lassen und wiederverwenden. Und du kannst die Periodenunterwäsche ca. 8-12 Stunden tragen. Das ist natürlich individuell ganz unterschiedlich, je nachdem, wie stark deine Blutung ist. Und ich kann es dir wirklich empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Auch wenn du vielleicht gerade noch sehr skeptisch bist, so wie ich das vor ein paar Jahren war, probier es einfach mal aus. Mit meinem Code FITLAURA20 kannst du mindestens 20% sparen, denn wenn du meinen Code kombinierst mit den Mengenrabatten bei Snugs, dann kannst du sogar bis zu 45% sparen. Und aus meiner Sicht macht es definitiv Sinn, für eine Periode mindestens 3 Panties zu Hause zu haben. Und das heißt, dieses Angebot gerade ist die perfekte Möglichkeit, dich einmal mit Snugs auszustatten. Und wie gesagt, es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Zu viele Eier erhöhen den Cholesterinspiegel im Blut. Sicherlich hat das der ein oder andere von euch schon mal gehört. Vielleicht denkt es auch der ein oder andere oder ist davon überzeugt, dass das noch stimmt. Und genau deswegen widmen wir uns diesem Thema in der heutigen Episode. Die Frage, ob der Konsum von Eiern den Cholesterinspiegel negativ beeinflusst, ist seit Jahren ein Thema. Und in der Vergangenheit wurde Eiern oft ein hoher Cholesteringehalt zugeschrieben, was zu der Annahme führte, dass sie den Cholesterinspiegel erhöhen, was wiederum das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigern könnte. Wir schauen uns jetzt heute mal an, was die Wissenschaft sagt, was die aktuellen Daten zeigen. Und wenn ihr das nächste Mal jemanden erlebt, der davon erzählt oder euch davor warnt, wenn ihr Eier esst, dann ja, lasst diese Person am besten einmal kurz in den Podcast hören oder macht euch jetzt Notizen von den wichtigsten Fakten, damit ihr dann vorbereitet seid mit dem aktuellen Wissen. Fangen wir mal an mit dem Cholesterin in Eiern. Ein Ei enthält etwa 186 Milligramm Cholesterin. Hauptsächlich ist das im Eigelb. Und der Cholesterinspiegel in unserem Blut wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Darunter auch die Ernährung, aber auch genetische Veranlagung, Körpergewicht und der allgemeine Lebensstil. Und während jetzt Eier Cholesterin enthalten, hat sich herausgestellt, dass der Verzehr von Eiern bei den meisten Menschen keinen signifikanten Anstieg des Gesamtcholesterins oder des sogenannten schlechten LDL-Cholesterins, dem Low-Density-Lipoprotein, bewirkt. Kleiner Exkurs an der Stelle. Es gibt ja das HDL, High-Density-Lipoprotein, und LDL, Low-Density-Lipoprotein. Und das sind zwei Arten von Lipoproteinen, die Cholesterin in unserem Blut transportieren. Das HDL, was eben als gutes Cholesterin häufig bezeichnet wird, also HDL wird da auch häufig so als Eselsbrücke hab dich lieb, und LDL, das sogenannte schlechte Cholesterin, da ist so die Eselsbrücke, habe ich gehört, lass das lieber. Und das HDL, also das Gute, das hilft eben dabei, überschüssiges Cholesterin aus den Arterien zur Leber zu transportieren, wo es dann abgebaut wird oder ausgeschieden wird. Und ein hoher HDL-Wert gilt als positiv, da er das Risiko von Herzkrankheiten senken kann. Und das LDL transportiert Cholesterin von der Leber zu den Zellen. Und wenn zu viel LDL im Blut ist, dann kann sich das an den Arterienwänden ablagern und Plaque bilden, was zu Verengungen und Blockaden führen kann und somit ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist. Und ein hoher HDL-Wert und ein niedriger LDL-Wert sind grundsätzlich positiv, aber es ist da an dieser Stelle auch wichtig, das Verhältnis von LDL zu HDL, die Funktion des HDL sowie die Triglyceridwerte in die Bewertung einzuziehen. Also anstelle jetzt der isolierten Betrachtung von HDL und LDL wird eben in der aktuellen Forschung auf das Verhältnis von Gesamtcholesterin zu HDL und LDL zu HDL herangezogen. Und ein gutes Verhältnis zeigt dabei eben, dass der Körper Cholesterin effizient abtransportieren kann und das Risiko für Gefäßverkalkungen dann geringer ist. Und mehrere groß angelegte Studien und Übersichtsarbeiten haben die Auswirkungen von Eierkonsum auf den Cholesterinspiegel untersucht und kommen zu dem Ergebnis, dass der Konsum von Eiern nur bei einem kleinen Teil der Bevölkerung zu einem signifikanten Anstieg des Cholesterins führt. Eine große Meta-Analyse von 2015 zum Beispiel, die 17 Studien mit mehr als 250.000 Teilnehmern analysierte, zeigte, dass der Konsum von bis zu 7 Eiern pro Woche keinen signifikanten Einfluss auf das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatte. Und weitere Forschung, darunter zum Beispiel auch eine im American Journal of Clinical Nutrition, veröffentlichte 2018 eine Studie, die herausfand, dass der Konsum von bis zu einem Ei pro Tag keine negativen Auswirkungen auf den Cholesterinspiegel und auf das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat. Im Gegenteil sogar, einige Studien deuten sogar darauf hin, dass der Verzehr von Eiern positive Auswirkungen auf den HDL-Cholesterinspiegel haben kann. Und es gibt aber Ausnahmen. Ich habe ja jetzt gesagt, dass eben bei den meisten Menschen, also beim Großteil der Menschen es so ist. Und es gibt Menschen, die sind sogenannte Hyperresponder mit einer Hypercholesterinämie. Die erleben einen Anstieg des Gesamtcholesterins und LDL-Cholesterins nach dem Verzehr von Eiern. Und dieser Effekt ist aber sehr selten und tritt eben häufiger bei Menschen auf, die bereits einen hohen Cholesterinspiegel oder eine genetische Veranlagung für hohe Cholesterinwerte haben. Und in der Regel sind diese Effekte jedoch minimal und jetzt auch nicht ausreichend, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen signifikant zu erhöhen. Und Menschen, die diese genetische Veranlagung haben, die sollten dann Eier entsprechend in Maßen genießen und das Ganze natürlich auch mit dem Arzt absprechen. Und wenn wir jetzt schon mal beim Thema Eier sind nicht nur Cholesterinlieferanten, sondern Eier sind wirklich Nährstoffbomben, kann man so sagen. Eier sind reich an Nährstoffen wie Vitamin D. Vitamin D ist ja wichtig für starke Knochen, starke Zähne durch die Förderung von der Kalziumaufnahme. Vitamin D unterstützt auch das Immunsystem. Dann sind Eier auch reich an Vitamin B12, welches unverzichtbar ist für die Bildung roter Blutkörperchen und die Funktion des Nervensystems. Eier liefern hochwertiges Protein, also Eier liefern wirklich die ideale Zusammensetzung an den essentiellen Aminosäuren. Und ihr habt bestimmt ja schon mal von der biologischen Wertigkeit gehört. Und diese gibt nämlich an, also die biologische Wertigkeit eines Proteins, gibt an, wie gut der Körper das enthaltene Protein, was wir eben von außen zuführen, in körpereigenes Protein umwandeln können. Und Eier haben hier eine biologische Wertigkeit von 100, was bedeutet, dass ihr Protein nahezu vollständig vom Körper verwendet wird. Außerdem enthalten Eier auch Selen, ein starkes Antioxidant, was unsere Zellen vor oxidativem Stress schützt und welches auch die Schilddrüsenfunktion unterstützt. Und Eier enthalten Cholin. Cholin ist essentiell für die Gehirnfunktion und für den Aufbau von Zellmembranen. Es unterstützt die Lebergesundheit und ist vor allem auch wichtig für Schwangere, da es zur Entwicklung des kindlichen Gehirns und Nervensystems beiträgt. Zusammenfassend kann man jetzt sagen bei diesem Thema Eier, dass die aktuelle wissenschaftliche Datenlage zeigt, dass der Verzehr von Eiern in moderaten Mengen keine signifikanten negativen Auswirkungen auf den Cholesterinspiegel im Blut oder auch auf das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat. Für die Mehrheit der Bevölkerung. Wie gesagt, es gibt eben einen kleinen Teil mit genetischer Veranlagung und da muss man dann eben aufpassen und das Ganze bestmöglich mit einem Experten absprechen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, moderate Mengen, was sind denn moderate Mengen? Und der Eierkonsum muss bzw. sollte letztlich natürlich immer, also wie bei allem, individuell an die eigenen Bedürfnisse und die gesundheitlichen Voraussetzungen angepasst werden. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja seit März 2024, den Verzehr von Eiern auf ein Ei pro Woche zu begrenzen. Hier ist es aber wichtig zu verstehen, und ich glaube nämlich, dass es da anfangs sehr viel Missverständnisse gab und generell, dass es natürlich auch schwierig ist, für die meisten das wahrscheinlich richtig zu interpretieren. Diese Empfehlung basiert nicht auf den gesundheitlichen Bedenken hinsichtlich des Cholesterins, sondern berücksichtigt eben auch Umwelt- und Klimafaktoren. Denn für eine ausgewogene Ernährung empfiehlt die DGE, den Fokus auf pflanzenbasierte Lebensmittel zu legen und tierische Produkte eben in Maßen zu konsumieren. Und Eier können dabei als Bestandteil einer vollwertigen Ernährung dienen, sollten aber natürlich auch in moderaten Mengen verzehrt werden. Und wenn man sich jetzt die Empfehlungen verschiedener Gesundheits- oder Ernährungsgesellschaften ansieht, dann lässt sich zusammenfassend sagen, dass für gesunde Erwachsene 3 bis 7 Eier pro Woche gesundheitlich unbedenklich sind, beziehungsweise diese definitiv Teil einer gesunden Ernährung sind, da sie ja wirklich eine Dichte an Nährstoffen enthalten. Also Eier sind wirklich ein sehr gesundes, nährstoffreiches Lebensmittel. Und letztlich spielt natürlich immer die Gesamtheit der Ernährung und der Lebensstil eine Rolle für die Gesundheit und natürlich auch die Qualität der Lebensmittel. Also vor allem natürlich die Qualität von tierischen Lebensmitteln sollte wirklich priorisiert werden und im Fokus stehen. Das heißt, ideal ist es natürlich, Eier vom Bauernhof nebenan zu kaufen, wo man weiß, wie der seine Hühner hält, wie es denen geht, wie die gefüttert werden. Abschließend lässt sich nun sagen, auf die Frage oder auf die Aussage, dass Eier den Cholesterinspiegel im Blut erhöhen, dass der Cholesteringehalt einzelner Lebensmittel bei den meisten Menschen nur einen geringen Einfluss auf den Blutcholesterinspiegel hat. Viel wichtiger sind genetische Faktoren, die Qualität der aufgenommenen Fette und der allgemeine Lebensstil, also Ernährung, Bewegung, ob man raucht oder nicht. Unsere Leber ist das zentrale Organ für die Cholesterinregulation, denn sie produziert Cholesterin, was für den Körper essentiell ist, zum Beispiel für Zellmembranen, Hormone und Gallensäuren. Und wenn über die Nahrung mehr Cholesterin aufgenommen wird, reduziert die Leber in der Regel ihre Eigenproduktion. Und umgekehrt wird die Cholesterinproduktion erhöht, wenn weniger Cholesterin über die Nahrung zugeführt wird. Und dieser Mechanismus in unserem Körper sorgt dafür, dass die Cholesterinwerte im Blut bei den meisten Menschen relativ stabil bleiben. Und dieser Cholesterinstoffwechsel ist aber eben stark genetisch geprägt. Und für Menschen mit bestimmten Stoffwechselstörungen kann die Cholesterinaufnahme über die Ernährung eben relevanter sein. Und das sollte man dann eben mit einem Arzt, mit einem Experten absprechen. Und das war es mit dem ersten Mythos, mit dem Thema Eier und Cholesterin. Und jetzt kommen wir zum zweiten Thema, und zwar Soja. Ist Soja gesund? Ist Soja ungesund? Ist auch so ein Thema, beziehungsweise eine Frage, was sehr, sehr häufig diskutiert und auch polarisiert wird. Denn einige behaupten, dass Soja gesundheitsschädlich ist, während ja andere die positiven Auswirkungen von Soja auf die Gesundheit hervorheben. Und wir starten mal damit, dass wir uns Soja ein bisschen genauer anschauen, denn was ist denn Soja überhaupt? Die Sojabohne ist eine Hülsenfrucht und ein wirklich sehr vielseitiges Nahrungsmittel, welches weltweit als Proteinquelle und auch für die Herstellung von verschiedenen Lebensmittelprodukten genutzt wird. Soja enthält alle 9 essentiellen Aminosäuren, die unser Körper für den Muskelaufbau und die Reparatur benötigt. Aber eben nicht nur Protein, sondern Soja enthält auch Ballaststoffe, Vitamine, insbesondere die B-Vitamine und Mineralstoffe, wie zum Beispiel Eisen, Calcium und Magnesium. Und Soja enthält auch Isoflavone. Das sind pflanzliche Verbindungen, die mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen assoziiert werden. Mythos Nummer 1, was man wirklich häufig noch hört: Soja ist schlecht für den Hormonhaushalt. Soja enthält, wie gesagt, Isoflavone, die zu den Phytoöstrogenen zählen. Das sind pflanzliche Substanzen, die in unserem Körper eine östrogenähnliche Wirkung entfalten können. Allerdings deutlich schwächer als jetzt körpereigenes Östrogen. Und diese binden bevorzugt an sogenannte Beta-Östrogen-Rezeptoren, was ihre Wirkung milder und teils sogar schützend macht. Und ein häufiges Argument gegen Soja ist eben, dass diese Isoflavone hormonelle Ungleichgewichte fördern könnten, besonders bei Frauen mit hormonabhängigen Erkrankungen wie Brustkrebs. Die Forschung zeigt allerdings ein anderes Bild. Studien, darunter eine Analyse im Journal of the National Cancer Institute vom Jahr 2010, fanden keinen Zusammenhang zwischen Sojakonsum und einem erhöhten Risiko für Brustkrebs. Im Gegenteil sogar, regelmäßiger Sojakonsum, vor allem ab der Jugend, scheint das Risiko hormonabhängiger Tumoren sogar zu senken. Und besonders in asiatischen Ländern, in denen Soja ja ein fester Bestandteil der Ernährung ist, wird ein geringeres Brustkrebsrisiko beobachtet. Und es ist auch so, dass interessanterweise sich diese Isoflavone an den Hormonstatus anpassen. Bei einem hohen Östrogenspiegel wirken sie leicht ausgleichend, während sie bei einem niedrigen Spiegel, etwa nach der Menopause, eine sanfte, stimulierende Wirkung haben können. Und in moderaten Mengen, und was eine moderate Menge ist, dazu kommen wir auch später noch, weil das ist natürlich immer eine relevante Frage, ist Soja für die meisten Menschen unbedenklich und kann Teil einer ausgewogenen Ernährung sein. Und hinsichtlich dieser hormonabhängigen Erkrankungen überwiegen die schützenden Effekte der Isoflavone, solange der Sojakonsum eben nicht übermäßig ist. Ein weiteres häufiges Argument gegen Soja ist, dass es die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigen könnte. Soja enthält sogenannte Goitrogene. Das sind Substanzen, die die Jodaufnahme und somit die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigen können. Allerdings zeigen die meisten Studien, dass dieser Effekt nur problematisch werden kann, wenn die Jodaufnahme ohnehin schon unzureichend ist. Es ist daher auch unabhängig von dieser Thematik insgesamt einfach wichtig, auf eine ausreichende Jodzufuhr zu achten. Und das geht ganz einfach durch die Nutzung von jodiertem Speisesalz oder auch einem Jodsupplement. Ein weiterer Mythos ist, dass Soja Männer verweiblicht, also dass der Konsum von Soja das Testosteron bei Männern senkt, weil die Isoflavone eben diese östrogenähnliche Wirkung haben. Die Studien zu diesem Thema sind beruhigend. Eine umfassende Meta-Analyse aus dem Jahr 2010, veröffentlicht im Fertility and Sterility Journal, zeigte, dass Soja oder Soja-Isoflavone keine signifikante Auswirkung auf den Testosteronspiegel bei Männern haben. Auch hier gilt natürlich, dass der Verzehr in moderaten Mengen kein Risiko darstellt. Kommen wir noch zu einem letzten wichtigen Punkt, der nämlich auch im Zusammenhang mit Soja sehr häufig thematisiert wird, und zwar ist das der Einfluss auf die Umwelt, auf den Regenwald. Und tatsächlich stammt ein Großteil des Sojaanbaus aus Regionen wie Brasilien, wo der Anbau von Soja eben zur Abholzung des Amazonas-Regenwaldes beiträgt. Dieses Soja wird jedoch in erster Linie als Futtermittel für die Tierproduktion verwendet, besonders für Nutztiere, die für Fleisch und Milchprodukte gezüchtet werden. Wenn wir aber jetzt Soja in Form von Tofu, Sojamilch oder anderen pflanzlichen Produkten konsumieren, dann stammt dieses Soja in der Regel nicht aus Regenwaldgebieten, sondern in Europa, vor allem in Ländern wie Österreich, Deutschland und Frankreich. Also schaut da wirklich auch mal auf die Verpackung drauf. Da steht nämlich meistens eigentlich drauf, woher das Soja kommt. Hier wird Soja eben für den menschlichen Verzehr mittlerweile lokal angebaut. Und da handelt es sich auch meistens um Soja aus nachhaltiger Produktion, was dementsprechend keine negativen Auswirkungen auf den Regenwald hat. Was bedeutet das jetzt für uns? Wenn wir Sojaprodukte wie Tofu oder Sojamilch konsumieren, dann können wir uns eigentlich sicher sein, dass dieses Soja nicht zur Zerstörung des Regenwaldes beiträgt. Denn diese umstrittene Problematik betrifft eben vor allem das Soja, was für die industrielle Tierproduktion als Futter verwendet wird. Zusammenfassend können wir zu dieser Soja-Thematik sagen, dass insgesamt zahlreiche Studien zeigen, dass Soja im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung viele gesundheitliche Vorteile bieten kann. Es hat nachweislich positive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System, auf das Körpergewicht, auf die Blutzuckerregulation und kann eben wirklich auch eine ausgezeichnete pflanzliche Proteinquelle für Vegetarier, für Veganer darstellen. Und wichtig dabei ist natürlich auch, in welcher Form wir Soja konsumieren, also in Form von Sojamilch, Sojajoghurt, Tempeh, Tofu und hier eben darauf achten, dass es ohne künstliche Zusatzstoffe oder Zucker ist. Denn es gibt natürlich auch hochverarbeitete Sojaprodukte, wie jetzt Sojawürstchen, Sojaburger, Fertiggerichte auf Sojabasis, die dann häufig viele ungesunde Zusätze wie Zucker, Konservierungsstoffe, künstliche Aromen oder Transfette enthalten. Das heißt, da auch wirklich nochmal der Tipp, sich ab und zu einfach die Verpackung anzuschauen, die Zutaten anzuschauen und dann eben zum Großteil möglichst unverarbeitete, naturbelassene Produkte zu wählen. Fazit: Die aktuelle wissenschaftliche Datenlage zeigt, dass Soja in moderaten Mengen für die meisten Menschen gesundheitlich unbedenklich ist und sogar Vorteile für die Gesundheit bieten kann. Es gibt keine belastbaren Beweise dafür, dass Soja ungesund ist, solange es eben im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung konsumiert wird. Wer sollte Soja meiden? Menschen mit einer Sojaallergie. Die sollten selbstverständlich Soja vermeiden. Für alle anderen Menschen gilt, Soja ist sicher und kann in Maßen genossen werden. Und um diese Frage vielleicht jetzt abschließend noch kurz zu erläutern, in Maßen bedeutet zum Beispiel eine Portion Tofu 100 bis 150 Gramm und ein Glas Sojamilch ca. 250 Milliliter. Und dabei ist es einfach wichtig, darauf zu achten, dass der Sojakonsum in eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung eingebunden wird, sodass eben auch keine Überversorgung mit den Isoflavonen oder anderen Inhaltsstoffen entsteht. Und so ist es ja aber mit allen Lebensmitteln, dass wir sie in Maßen im Rahmen einer vielseitigen, bunten Abwechslung genießen sollten und jetzt eben nicht morgens, mittags, abends und das 7 Tage pro Woche immer das Gleiche. Ich hoffe, dass euch die heutige Episode gefallen hat und ich ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnte oder euch ja diese Themen etwas näher bringen konnte. Vielleicht wusstet ihr das auch schon und könnt sie jetzt aber an Freunde, Bekannte, Familienmitglieder weiterleiten, wo ihr wisst, hey, die sind irgendwie noch davon überzeugt, dass wir Eier nicht essen sollten oder dass Soja die Männer verweiblicht oder ähnliches. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne Woche. Ich freue mich riesig auf euer Feedback. Ihr wisst, ihr dürft mir jederzeit schreiben mit Feedback, mit Anregungen, mit Ideen für neue Episoden oder gerne auch für Gäste. Ihr wisst, ich liebe ja auch total meine Podcast-Episoden mit Gästen. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall, wie gesagt, noch eine wunderschöne Woche und bedanke mich fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und deiner Familie, die ebenfalls von den Informationen und Tipps profitieren könnten. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich riesig freuen. Das wäre für meinen Podcast und für mich eine tolle Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Restwoche und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.